Wir sind der Münchner EHC. Der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Heute ist der 20. März, ich bin Sven Grosche und ihr hört Through and Through Overtime, den Eishockey-Podcast powered by Sportbuzzer. Und?
Tja, heute machen wir das Ganze ein bisschen anders, nämlich ich sage hallo und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Stammtisch, Episode, unsere Nummer 89 und von Through and Through Overtime ist es die 71. Ich sage nur Servus Sven und Servus Münchner und Wolfsburger Eishockey-Kosmos.
Ja, ich sage auch hallo und wir haben natürlich... Wir sind nicht nur alleine, Flo und ich, sondern neben mir direkt bei mir in der Küche sitzt der Sebi. Wir haben nämlich heute zusammen den Live-Kommentar gemacht für das Spiel über Radio Oberwiesenfeld. Vielen Dank nochmal, dass ich da bei euch sein durfte. Und remote ist der Marcel noch mit dabei von 2&3. Hi Marcel.
Hi Sven.
So, da sind wir in so einer illustren Runde.
Ja. Wie ist es denn so da oben im Norden, lieber Sebi? Na, also ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Ich hocke im Münchner Studio. Marcel, du hockst im Wolfsburger Home-Studio.
Genau.
Und wir beide, die daheim hocken, alleine, müssen jetzt dem Sven und dem Sebi zugucken, wie sie... du bist ja 50 Kilometer weg von Wolfsburg.
Ja,
genau. Moment mal, jetzt machen sie genau das, was ich eben nicht wollte. die zeigen mir Bier, aber ich kann kontern. Wir sind ja heute ein Stammtisch.
Ja. Ich weiß ja, dass ihr immer Bier dabei habt und dann habe ich den Sebi hier mit Leckereien aus der Region versorgt heute schon.
Sehr schön. Also auf einen coolen Crossover-Stammtisch. Ja. Ich glaube, so crossoverig waren wir noch nie.
Nee. Prost.
So Sven.
Sehr lecker.
Du hast schon angekündigt gehabt, wir starten heute ein bisschen anders. Oder was heißt ein bisschen anders? Ihr habt das Spiel heute... Wie auch das passiert ist, gewonnen. Deswegen normalerweise sagt man ja, the winner takes it all. Zumindest übernehmt ihr zumindest den ersten Part. Ihr habt's gleich, macht's gleich jemanden glücklich.
Ja, auf jeden Fall. Wir haben dank dem Eishockey-Magazin Dump and Chase haben wir die Möglichkeit gehabt, einen dieser Sonderpucks zu verlosen, worüber wir, wie gesagt, sehr dankbar sind, dass sie uns den zur Verfügung gestellt haben. Und da war eine Frage im letzten Podcast, die beantwortet werden sollten. Und wir hatten auch eine ganze Menge Einsendungen. Und da ich ja jetzt hier so eine Glücksfee neben mir sitzen habe, dachten wir so, dass wir das Ganze jetzt mal hier in der Sendung direkt machen, die Verlosung des glücklichen Gewinners.
Ja, lieber Sven, sei doch mal ganz ehrlich. Dein Hauptgewinn zieht jetzt den Hauptgewinn.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich glücklich über den heutigen Tag. Nicht nur über den Ausgang, sondern es war wirklich ein tolles Erlebnis, neben dem Sebi mal zu sitzen, neben so einem Profi. Ja, Sebi, dann walte mal deines Amtes und mach einen aus der Wolfsburger Eishockey-Blase glücklich.
Schon wieder. Wir haben heute die Wolfsburger Eishockey-Blase schon glücklich gemacht. So, dann schauen wir mal, wen wir hier haben. Den Markus aus Schöningen.
Ui. Der wird sich freuen. Den kenne ich sogar persönlich. Ja, das ist mit Sicherheit eine Überraschung für den. Ja, Markus, wir kennen uns ganz gut. Da können wir den Puck demnächst in der Eisarena übergeben. Prima, das freut mich. Ja, gehen wir mal in die Sendung. Mal abgesehen davon, dass es heute für mich als so eine Premiere war, da mal am Live-Mikrofon neben dem Sebi zu sitzen, war das jetzt tatsächlich das Spiel, was es vorher schon versprochen hat, nämlich ein Spitzenspiel, eigentlich das Spitzenspiel des heutigen Spieltages. Jetzt sitzen hier vier Leute, die das Spiel mehr oder weniger live gesehen haben. Wie war denn so euer Eindruck davon? Sebi, vielleicht du als erstes.
Ja,
das sagt schon alles.
Nicht nur das Ergebnis, es war anstrengend, das Spiel tatsächlich. Also zum Zuschauen, zum Kommentieren, zum kurz zusammengefasst, es war mal wieder dieses übliche Spiel gegen Wolfsburg. Du weißt haargenau, was sie tun werden und sie tun es und es funktioniert halt wieder.
Bei mir war es so, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist für mich heute ziemlich ein gebrauchter Sportsonntag. Ne? Ich bin heute nach Hause gekommen von einem verlängerten Wochenende im Chiemgau. Es war richtig schön, sonnig, alles toll. Gutes Essen, gutes bayerisches Bier. Und jedes Mal, wenn ich dann die Gelegenheit genutzt habe, in dieses Spiel zu gucken, ist ein Gegentor gefallen. Und nicht nur in diesem Spiel, sondern auch in meiner zweitliebsten Sportart war es genau dasselbe. Dieser Stammtisch ist heute für mich, wir hatten das Thema bei Packmas schon mal, dass wir so ein bisschen Selbsthilfegruppe sind. Das Problem ist nur, da waren wir immer unter uns, die sich gegenseitig geholfen haben. Und jetzt sehe ich den Sven und den Marcel, wie sie mich fies angrinsen.
Das
wird heute nicht funktionieren.
Ich habe meine Entschädigung schon bekommen.
Ja. Das ist schön. Es freut mich sehr für dich. Jetzt mal ganz, ganz platt. Wenn du in Wolfsburg 3-1 führst und vor allem dann auch das 3-1 zu einem, wie nennt man es immer so schön, psychologisch günstigen Zeitpunkt machst, dann ist einem ja klar, dass ein 3-1 nach 40 Minuten in Wolfsburg erstmal nicht reichen wird, weil wir wissen immer, wenn München gegen Wolfsburg spielt, das ist immer, hat so ein bisschen Wundertütencharakter. Und spätestens nach dem 2-3, das hat sich auch so ein bisschen angedeutet, hätte ich gesagt, ja, okay, jetzt ist aber auch klar, Leute, vielleicht müssen wir doch nochmal Schipperl drauflegen. Nein, es braucht einfach nur 34 Sekunden, dann steht es unentschieden. Und dann war mir persönlich fast schon klar, okay, dann fährt das heute noch irgendwann an die Wand. Leider ist es so gekommen. Bevor ich jetzt aber in das, was ich auf Twitter heute schon so ein bisschen kritisiert habe, Weltuntergangsstimmung mich einreihe, weil es einfach Quatsch ist. In meinem Löwenkosmos, im Eishockey-Kosmos ist es Quatsch, weil wenn du in einer Erfolgsserie, die ja beim Eishockey-Club momentan immer noch ist, ich habe extra nochmal nachgeschaut, aus den vor Wolfsburg, aus den letzten 12 Spielen 11 Siege, da kann man bitte nicht meckern. Und in Wolfsburg kann man mal verlieren. Dass es jetzt so gekommen ist, ärgert mich doppelt. Aber nein, es geht erstmal darum, München war abgeschlagen, eigentlich weg von den Top 3, die aber Pflicht sein müssen, weil München hat den Anspruch, Champions League zu spielen. Wenn das mal nicht funktioniert oder wenn es mal wirklich so kommen sollte, das ist dann mehr als nur ein Lackschaden. Deswegen, es ist jetzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, und zwar nicht um Platz 3 jetzt erstmal, sondern jetzt ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 2. Man muss es immer ein bisschen relativieren. Also klar ärgert mich diese Niederlage in der Gesamtsituation, sage ich aber auch, in Wolfsburg kannst du verlieren und das ist ein Duell auf Augenhöhe und da entscheiden Nuancen. So, das war mein Monolog. Guten Abend.
Also ich sehe es ehrlich gesagt so ein bisschen wie Sebi. Also es war ein total anstrengendes Spiel. Also ein guter Start von Wolfsburg, ein relativ offenes erstes Drittel. Dann München im zweiten Drittel ab einem gewissen Zeitpunkt total drückend und dann auch dem psychologisch ja für uns nicht so guten Zeitpunkt die Tore geschossen und dann auch relativ lange Unterzahl zu spielen im letzten Drittel. Ne? Also ich glaube, es waren 7 oder 8 Minuten, die wir gleich im Unterzahl gespielt haben. Ich glaube, da das da an die Wende irgendwer noch geglaubt hat, ist, glaube ich, nicht möglich. Und dass sie das dann so machen, das war ja sehr beeindruckend. Ja, im Endeffekt haben wir dann irgendwie gewonnen und das war so, ja, wie ist das passiert jetzt?
Ja, ich hatte Mike Stewart ja gefragt, wie ob denn so ein langes Unterzahlspiel, so ein gekilltes Powerplay der Münchner, ob das halt nochmal Momentum zurückgibt. Und das scheint es getan zu haben, obwohl es natürlich unheimlich viel Kraft gekostet hat. Das hast du auch gemerkt. Aber auch die Münchner haben ja letztlich ihr Momentum durch ein lang überstandenes Unterzahl an sich gerissen. Ne? Also das zweite Drittel war ja sozusagen euers, weil das lange Powerplay der Grizzlies da einfach nichts gebracht hat, ne? War das das war im zweiten. Ja, ich musste gerade nochmal nachschauen, aber
sogar doppelte
Unterzahl. Genau, doppelte Unterzahl gekillt und das war schon enorm. Wir haben es halt nicht doppelt gehabt, ne, sondern eben lang, die 7 Minuten, aber die doppelte Unterzahl und das hat euch das Momentum dann zurückgegeben und dann waren, der Sebi hat das ganz gut beobachtet, es war ja im Prinzip nur eine Formation dann drauf, im PK bei euch und da konnten sich eure Top-Reihen nochmal so ein bisschen ausruhen und das haben die anschließend voll aufs Eis gebracht, diese Energie, ne?
Ja, man konnte es beobachten, man hat in Unterzahl eigentlich hauptsächlich Daubner, Hager auf dem Eis mit gehabt, mit Smith, dann ist Daubner gegen Blum getauscht und der hat dann den Puck mit dem Gesicht aufgehalten. Und dann ist Daubner für ihn wieder zurück aufs Eis gekommen. Also nicht, dass man da noch einen vierten dazu geholt hätte. Nee, Daubner kam zurück. Mhm. Also Und die haben das Unterzahl wirklich klasse gespielt. Was will man auch erwarten, wenn der Daubner auf dem Eis ist, dann.
Das scheint Daubner-Love zu sein hier.
Ist es, lieber Sven, grundsätzlich will der Sebi bei uns mal mehr Eckel und mehr Daubner. Mhm.
Ja, warum nicht?
Absolut. Und ich möchte es auch nicht vergessen, weil wir ja später auch nochmal auf die Gesamtlage der Liga gucken. Ich möchte einen nur ganz kurz hervorheben und einen kleinen Glückwunsch rauslassen, nämlich an Julian Lutz. Freitag seinen ersten DEL-Punkt gemacht und heute seinen zweiten nachgelegt. Mhm. Ein tolles Wochenende. Es wäre noch schöner gewesen aus Münchner Sicht natürlich, hätte er insgesamt 6 Punkte mit der Mannschaft geholt, aber die ersten beiden DEL-Punkte, deswegen Glückwunsch an Julian Lutz, frisch vom Visier befreit. Mhm.
Ja, ist immer egal jetzt bei welcher Mannschaft die spielen, für mich zumindest ist es so, für mich ist das eine Freude, wenn ich die jungen Spieler dann sehe und wenn sie dann mal scoren oder wenn sie eben in Anführungsstrichen nur einen Assist geben, finde ich immer klasse. Oder das, was ihr nun erleiden musstet, als der Dietl da den Shutout gehabt hat in seinem zweiten DEL-Spiel, das ist für mich einfach toll zu sehen, dass der Nachwuchs auch kommt und dass es wieder Spieler gibt, auf die man sich in den nächsten 10 Jahren freuen kann. Irgendwann muss ja so ein Generationenwechsel dann auch mal erfolgen und das ist für mich einfach immer eine große Feierei, egal bei welchem Team die dann spielen.
Bin ich vollkommen bei dir. Ist auch das lustige Radio Wiesenfeld und auch wir bei Packmas haben diesen Philipp Dietl, Dankeschön. Wenn man so viele Titels irgendwie kennt, dann weiß man nicht mehr, wer wo ist. Nein, das haben ja auch wir gefeiert, weil in dem Spiel hat es der EHC Red Bull München auch nicht verdient gehabt, überhaupt ein Tor zu schießen. Ja. Und dann so die letzten 5 Minuten, als man gemerkt hat, nee, also das ist heute nicht, das geht halt einfach nicht. So, dann lasst ihm jetzt bitte auch die Null. Genau. Weil dann, also das haben ja selbst wir gefeiert.
Ja, nee, ist so sportlich fair sollte man auch sein, egal ob man jetzt über Sport berichtet oder ob man Fan dieses tollen Sports ist, dass man halt auch mal gönnen kann.
Ne? Muss so sein.
Ja, also ich hatte nach dem Spiel auch mit Fauser gesprochen. Der Marcel hatte nach dem Spiel in Berlin auch mit Fauser gesprochen, sein erstes Interview gemacht mit einem der Spieler. Und ja, ich könnte ja mal reinspielen, was Fauser in Berlin gesagt hat, was er für das Spiel, nachdem ja Berlin nicht so gut gelaufen ist, zumindest ergebnistechnisch, was er da gesagt hat, was sie besser machen müssen gegen München. Wenn er wollt, lass mich das mal abspielen.
Komm, wenn du es schon zufällig da hast.
Zufällig.
Was nehmt ihr mit für das Spiel am Sonntag? Jetzt kommt München, der nächste Top-Gegner.
Ja, ganz einfach. Wir müssen von Anfang an konzentriert da sein. Das war eben heute der Punkt, den wir schon nicht gut gemacht haben. Und ich denke, wenn wir eben 60 Minuten die Leistung von, sag ich mal, der zweiten Hälfte des Spiels bringen und dann noch ein bisschen kaltschnäuziger vor dem Tor sind, dann haben wir auf alle Fälle eine gute Chance, dass wir auch das Spiel gewinnen können. Aber ja, das muss man natürlich besser umsetzen.
Ja, das hat er am Freitag gesagt. Und mich hat natürlich interessiert nach dem Spiel heute, ob denn der Plan, den sie da am Freitag geschmiedet haben, dann auch so aufgegangen ist. Ergebnistechnisch ja, aber hört mal rein, was er auf meine Frage da geantwortet hat. Wir haben ja am Freitag schon miteinander gesprochen. Ist dein Plan, den du uns da erzählt hast, was für heute wichtig ist, ist das so aufgegangen, wie ihr das vorgestellt habt?
Naja, nicht zu 100%, weil natürlich wollen wir im zweiten Drittel besser sein, aber am Ende haben wir heute eine Top-Mannschaft geschlagen und das ist, von dem her ist der Plan schon aufgegangen.
Die Intensität, fand ich, war im letzten Drittel nochmal deutlich gesteigert zu den Dritteln davor. War das auch so die Ansprache vom Coach?
Ja, natürlich hat er da die richtigen Worte gewählt. Wir wussten auch, dass wir da mehr zeigen müssen, wenn wir das Spiel drehen wollen. Wir waren dann natürlich sehr motiviert, dass wir das auch zeigen. Wir wollten es auch unseren Fans zeigen. Und deswegen sind wir echt umso froher, dass wir das eben geschafft haben.
Ja, das war so Gerrit Fauser nach dem Spiel in Berlin und in Wolfsburg heute. Also aus meiner Sicht hatte das Spiel tatsächlich heute schon so ein gewisses Maß an Playoff-Charakter, weil man wirklich Momentum-Swing hatte, hatte ich auch Mike Stewart danach in der Pressekonferenz nochmal gefragt. Und er sagte dann zum so sinngemäß, du kannst gegen eine Mannschaft wie München, kannst du nicht 90 oder 60 Minuten Momentum tragen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss dann bereit sein, wenn man das Momentum verliert. Dieses Wort ist ja überstrapaziert, viele mögen es nicht, aber irgendwo gibt es sowas, so diesen Drive, den man dann hat. Und wenn man das eben verliert, dann muss man eben dann über harte Arbeit wieder zurückkommen. Und aus Grizzlies Sicht ist das tatsächlich ganz gut erfolgt. Wie gesagt, dieses lange überstandene Penalty-Killing, das hat denen wahrscheinlich dann diese Kraft zurückgegeben. Und die Ansprache, die vorher kam in der Kabine vom zweiten zum letzten Drittel, wird wahrscheinlich ein Übriges getan haben. Und wir haben dann nochmal eine Schippe draufgelegt und haben dann schnell den Ausgleich erzielt.
Ja, für mich war diese 7 Minuten Powerplay der ausschlaggebende Punkt, weil da sind wir genau wieder an dem Punkt, den wir in München schon öfters angesprochen haben und den auch die Spieler schon öfters angesprochen haben. Wir lassen die Gegner zu lange im Spiel und am Leben. Du hast eine große Strafe gehabt, das heißt, in der großen Strafe darf man auch gerne mal 1-2 Tore schießen. Dann hat es nicht funktioniert, dann kriegst du gleich die nächste Strafzeit hinterher für den Gegner. Mhm. Und also spätestens da muss man ihn ja wenigstens so mürbe gespielt haben. Ich denke, mit einer 4-1-Führung wäre das nicht mehr gekippt, das Spiel.
Ja, also aus Grizzlies Sicht muss man sagen, dass sie bis auf wenige Ausnahmen in dieser Saison wirklich von Anfang an hervorragendes Penalty-Killing spielen. Und das haben sie heute wirklich wieder perfekt hingekriegt, wie ich finde. Ich sag mal, für die Playoffs, das war eine Zeit lang, gab es so einen Einbruch, da hat tatsächlich auch das Penalty-Killing mal nicht funktioniert. Und danach hatte ich dann auch Mike Stewart mal gefragt, weil das Powerplay lange gar nicht funktioniert hat, ob das jetzt nicht langsam an der Zeit wäre, dann auch an den Special Teams nochmal zu arbeiten. Und das hat er mir dann auch bestätigt, weil das nun mal in den Playoffs den Unterschied macht. Die Special Teams, ich sag mal, die sind nachher alle auf einem Niveau spielerisch und kämpferisch. Da macht vielleicht die Bank den Unterschied, wie lang die Bank ist und eben auch, wie die Special Teams funktionieren. Und das muss jetzt so langsam funktionieren. Ja, und da sind sie aus Grizzlies
Sicht
auf
einem ganz
guten Weg. Erzähl.
Dazu ergänzend vielleicht, dass man sagen muss, wenn auch aus Wolfsburger Sicht, wenn du anfängst, das zweite Drittel zu spielen mit doppelter Überzahl, ich glaube, fast 1,30, und du das gegen München liegen lässt und da nicht triffst, dann kommen die zurück. Und ja, das war ja auf beiden Seiten dann irgendwie auch so, ne? Dann hat München die Chancen liegen gelassen. Und am Ende des Tages dieser Momentumwechsel, und das macht das auch wieder so spannend.
Gebe ich dir auch vollkommen recht. Das sind diese Spitzenspiele, da musst du die Chancen, die sich bieten, die musst du nutzen. Und das ist auch etwas, wir haben es ja vorhin schon gesagt, München momentan eigentlich in einem richtig starken Flow, und eine Niederlage in Wolfsburg ist jetzt kein Beinbruch an sich. Aber es ist auch klar, dass vor allem in solchen Spielen musst du deine Special Teams unter Kontrolle haben. Du musst Penalties überstehen und du musst dein eigenes Überzahlspiel musst du konsequenter nutzen. Das ist in den letzten Wochen für meinen Geschmack besser geworden. Da läuft die Scheibe auch besser. Es gab auch endlich wieder mehr Powerplay-Tore. Sie ist aber noch nicht in Playoff-Reife, oder Sebi, wie würdest du das sehen?
Wir haben schon Meisterschaften gewonnen in den Playoffs. Da haben wir, glaube ich, gefühlt überhaupt kein Powerplay-Tor geschossen in allen Serien durch. Also gefühlt, ich habe jetzt das nicht mehr genau im Kopf, wie wenige es wirklich waren, aber
das ist Fakt, das ist ein Thema, wo man eigentlich immer dran arbeiten muss. Klar, ich sag mal, die Chancen, dass du erfolgreich bist, wächst mit, je erfolgreich das Powerplay auch ist. Über die individuelle Klasse müssen wir, glaube ich, jetzt nicht diskutieren.
Ich muss sagen, mir hat das Powerplay heute gefallen. Insgesamt waren die 7 Minuten, die wir hatten, oder auch die anderen, es war ja kein schlechtes Powerplay. Nee. Es war halt wieder extrem viel Pech mit dabei und viel Gestänge.
Strahli auch mit der einen oder anderen.
Ja, dass der Gegner gegen uns einen guten Tag hat, das spare ich mir, den kann man irgendwo aufnehmen und immer wieder einspielen. Aber es ist also eigentlich hat mir das Münchner Powerplay heute recht gut gefallen und auch der Einsatz. Und ich fand's gut.
Wie gesagt, Spitzenspiel. Und wir müssen ganz deutlich sagen, auch wenn wir uns wiederholen, Duelle zwischen München und Wolfsburg, die sind immer eng. Das ist immer auch ein bisschen eine Wundertüte, was passiert. Man muss dazu auch sagen, es war der insgesamt fünfte Erfolg der Grizzlies in Folge jetzt über München. Die letzten Spiele aber eigentlich immer mit einem oder mal zwei Toren Unterschied. Ich glaube, das eine war dann noch empty net. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Fakt ist, das waren aus Münchner Sicht jetzt 2-3, 2-4, 3-4, 3-4. So. Also enger geht nicht. Das eine davon war sogar ein Penalty-Shootout, muss man jetzt auch ganz deutlich sagen. Aber Fakt ist, diese Spiele sind eng. Und wenn wir mal in die Geschichtsbücher blättern, das wollen wir jetzt
ich wollte
auf den Eishockey-Kosmos auch mal tun. wisst ihr, was passiert ist, als letztes Mal Wolfsburg vier Hauptrundenspiele gegen München gewonnen hat?
Ja, ich weiß es. Aber ich weiß zum Beispiel auch, dass Wolfsburg gegen Berlin auch vier Hauptrundenspiele gewonnen hat und auch im Finale dann verloren hat. Insofern war ich am Freitag nicht so extrem traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Und jetzt heißt es einfach, den Fluch zu brechen und dann zu Hause Spiel vier, ne?
Ich habe einfach nochmal nachgeguckt, weil ich mal einfach wissen wollte, ob das wirklich so ist, ob es das schon mal dazwischen nochmal gegeben hat. Nein, also wirklich seit der Saison 15-16 gab es immer eine relativ ausgeglichene Hauptrunde. Mal München gewonnen, mal Wolfsburg gewonnen. Also wie man es halt kennt, gemischtes Potpourri. 2016 das letzte Mal vier Hauptrundensiege für Wolfsburg. Dann wissen wir ja alle, vor allem, naja, okay, wir wissen es mit dem lachenden Auge, ihr wisst es mit dem eher weinenden Auge, liebe.
Ich habe aber auch geklatscht, als ihr den Pokal in die Höhe gehoben habt.
Ja, wir hätten auch geklatscht, hättet ihr gegen Berlin den Pokal in die Höhe gehalten. Meine Güte.
Es war immerhin in unserer Halle. Also.
erste Meisterschaft für München 2016, seitdem, wie gesagt, buntes Potpourri und jetzt erstmals wieder vier Wolfsburger Hauptrundensiege. Ich hätte nichts dagegen, wenn sich Geschichte wiederholt.
Ja, aber ich glaube, die Grizzlies haben was dagegen. Flo, du darfst natürlich, man darf die Saisons nicht so ganz vergleichen. Also erstens hast du, glaube ich, keinen der Spieler mehr, die damals mit dabei waren.
Yannick Seidenberg.
Yannick Seidenberg, stimmt.
Wenn das
jetzt, war da schon dabei?
Ja. Konrad Abelshauser bestimmt auch, oder?
Ja, der war ganz
hätte ich auch gesagt.
Okay, ich sehe das aus der Grizzlies, von der Grizzlies Seite, von der Grizzlies Seite war Furchner und Wurm. Furchner, Wurm und Fauser, glaube ich, schon mit dabei.
Sollen wir weitermachen?
Ja. Na gut, also drei aus Grizzlies Seite. Aber, auch das steht fest, ihr wisst es noch, zum damaligen Zeitpunkt, ich hatte es zu Sebi vorhin auch gesagt, haben wir, glaube ich, im letzten Spiel mit 2,5 Reihen gespielt gegen München. Und gegen so eine Mannschaft, wie ihr damals auf dem Eis hattet, eine Klasse hatte ohne Ende, Torwart, der unheimlich heiß gelaufen war, Lejo war damals im Tor, weiß ich noch, da war eigentlich von vornherein klar, dass die Grizzlies keine Chance haben, dass das auf den Sweep hinauslaufen würde, weil die sind ja schon mit sehr starken Personalproblemen überhaupt in die Serie reingegangen. Damals hatten sie schon am Ende der Hauptrunde viele Verletzte. Das weiß man ja, Pavel Hockey ist immer sehr ressourcenfressend. Jetzt haben sie eine Bank so voll, wie sie noch nie hatten zu dem Zeitpunkt der Saison. Das lässt mich halt ein bisschen hoffen, dass es nicht ganz so schnell geht für euch.
Gut, wir haben heute Sonntag, den 20.03. Es ist 20.47 Uhr, Bowl-Prediction-Zeit.
Ja, also ich sag mal, ich hätte nichts gegen Finale.
Nö, da glaube ich, könnte keiner drüber klagen. Ich wollte dir aber eigentlich noch, eigentlich dachte ich mir, dass ich dir mit dem Stichwort Seidenberg die Brücke baue, denn... Wie war das? Was musste ich hören? Du hast den armen Yannick nochmal schnell aus dem Bus geholt.
Ja, genau. Das war ganz witzig. Ich hatte zu Sebi gesagt, komm, lass uns noch eine Stimme für den Podcast dann auch für euch holen. Und also von euren Spielern. Und dann sind wir nach hinten gegangen und es waren fast alle Spieler schon im Bus. Und dann habe ich den Busfahrer einfach angesprochen, ob denn der Yannick Seidenberg auch schon drin sei oder ob er noch in der Kabine ist. Nee, er war schon drin und der Busfahrer hat ihn dann tatsächlich bewegt, nochmal runterzukommen und er kam auch runter und ich habe ihm dann gesagt, dass ich für euch und für uns gerne von ihm nochmal eine kleine Einschätzung des Spiels haben wollte und ja, die kann ich euch jetzt auch mal einspielen, wenn ihr wollt.
Hast du sie auch zufällig da?
Natürlich! Yannick, zwei Tore geschossen und trotzdem dann am Ende das glücklichere Ende für die Grizzlies. Wie siehst du das Spiel?
Ja, ich denke, wir hatten das Spiel im zweiten Drittel in Kontrolle und haben es im dritten Drittel unnötig aus der Hand gegeben. Wir haben kleine Fehler gemacht, dass Wolfsburg dann 2-1 Situation hatte und die Chancen genutzt haben. Ja, war unnötige Niederlage, aber es sind Sachen, aus denen man lernen können für die Playoffs. Und ja, am Mittwoch geht's weiter.
Ja, ihr habt alle 4 Spiele in dieser Saison gegen die Grizzlies verloren. Ist das irgendwas, was sich da im Kopf festsetzt, eventuell für die Playoffs?
Nein, überhaupt nicht. Das eine Spiel war, wo wir viele mit Corona-Jungs draußen hatten, aber ja, so wie heute, das Spiel hätten wir gewinnen können und es war jetzt nicht, dass das Wolfsburg an die Wand gespielt hat, deswegen ja, es ist gute Situation, wie ich gesagt habe, aus dem wir besser werden können als Mannschaft und ja, können wir schlagen.
Ja, das war Yannick Seidenberg nach dem Spiel am Bus. Ja, fand ich nett, dass er da tatsächlich nochmal runtergekommen ist. Die haben ihr Futter schon alles mit hochgenommen, hatten sich schon eingerichtet, aber hat sich dann tatsächlich nochmal die Minute Zeit genommen. Ne? Schön.
Ja, danke, danke an dieser Stelle auch an Yannick Seidenberg. Es ist dieser Punkt, vielleicht ist so ein Stopper, in Anführungszeichen Stopper aus Münchner Sicht auch mal nicht verkehrt, ne? Dass man, weil man hatte jetzt gerade eine kleine Erfolgswelle, oder das heißt eine kleine, die war schon ziemlich nice. Unter anderem eben das 5-2 gegen Mannheim. Das hat der Münchner Seele sehr.
Sag's bitte einfach nochmal.
5-2 gegen Mannheim.
Danke.
Ja, das war ja was er in dieser Saison nicht so häufig oder überhaupt jetzt über eine längere
Zeit. Die letzten Jahre haben wir sowas nicht häufig gehabt. Das muss man ganz deutlich sagen. Nein, das hat sehr, sehr gut getan. Und wie gesagt, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, jetzt mal zu sehen, okay, ja, wir sind gerade auf einer Welle, aber die kann halt gegen eine Mannschaft wie Wolfsburg auch gebrochen werden. Also bitte Heads up. Und ein bisschen frei bleiben im Kopf. Im Gegensatz dazu, kleiner auch, ein bisschen emotionaler Abzugspunkt. Uns haben die ein oder andere Nachrichten erreicht, was ich ein bisschen schade finde. Das Spiel war heute ärgerlich. Du hast 3-1 geführt, hast es noch mit im letzten Drittel mit 3-4 aus der Hand gegeben. Das aber dann es wohl so gewesen ist, dass sich die Spieler nicht von den mitgereisten Fans verabschiedet haben, finde ich jetzt ein bisschen schade. Das sollte man nicht machen. Da gab es durchaus die ein oder andere Mail auch an uns, ob wir darüber nochmal kurz reden können. Also das sind knapp 600 Kilometer von München nach Wolfsburg, die macht man an einem Sonntag nicht unbedingt auch mal so nebenbei. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, die ersten Fans um 5 Uhr in der Früh losgefahren mit dem Zug. Da sollte zumindest eine kleine Runde vor die Fans noch drin sein. Bitte vielleicht beim nächsten Mal berücksichtigen.
Ja, wir haben es tatsächlich nicht mitgekriegt. Der Sebi ist hier mehr, ich bin ja schon vorgegangen, Sebi ist dann hinterhergekommen in den Spielertunnel der Grizzlies, wo ich dann da die beiden Interviews mit Spielern der Grizzlies noch gemacht habe. Und normal ist es so eigentlich, dass die gegnerische Mannschaft dann nochmal kommt und auch die Red Bulls machen das für gewöhnlich. Deswegen war ich ganz erstaunt, als wir im Vorgespräch da das gehört haben von dir.
Also ist ungewöhnlich, deswegen, vielleicht fällt es auch deswegen genauso auf. Oder ist es so aufgefallen? Also kann passieren, unglücklich beim nächsten Mal halt nicht wieder.
Ja, es ist, also man hat jedem in der Münchner Mannschaft angesehen, wie angefressen man über die Niederlage ist. Also die hat der Mannschaft wirklich, die ist denen wirklich nahe gegangen. Also auch danach die Spieler, die uns im Bus raus. Also es war da hatte keiner gute Laune und auch Don Jackson war froh, dass die Pressekonferenz kurz war und es nicht viele Fragen gab und er gleich wieder gehen konnte und vor allem selber keine Fragen bekommen hat und das war...
Sonst hat er ja auch manchmal so einen Zettel, wo er dann mal auf Deutsch spricht. Ne? Er hat das diesmal auf Englisch gemacht und hat sich auch sehr, sehr kurz gehalten, hat kurz gratuliert und kurze Einschätzung zum Spiel gegeben, aber die war wirklich ganz, ganz kurz. Ne? Die Enttäuschung war doch auch Don Jackson deutlich anzusehen.
Es ist halt auch die Art und Weise. Ne? Also.
Aber es war nicht so eine Enttäuschung wie bei der PK in Mannheim, als es gewisse Gründe gab, die ihn so enttäuscht lassen haben, sondern es war wahrscheinlich einfach der Spielverlauf, der ihm nicht so gepasst hat.
Ja, das war der Spielverlauf und ich glaube, er hat sich er war wahrscheinlich immer noch angefressen, weil die Auszeit nicht funktioniert hatte, weil da die Hauptschiedsrichter einfach ihren Job nicht ordentlich gemacht haben. Das geht einfach nicht. Die Auszeit ist dazu da, dass die Mannschaft beim Trainer steht und dass der Trainer zur Mannschaft spricht und nicht, dass sich die Hauptschiedsrichter die Münchner Spieler rausnehmen, sie von der Auszeit wegnehmen, mehr oder weniger, und die bequatschen lassen. Und das ist nicht in Ordnung. Also ich meine, gerade die Leute, die sich die Einhaltung der Regeln überwachen sollen. Klar machen die auch mal Fehler, aber die sollten ihre eigenen Regeln schon wenigstens aktiv kennen und dann danach auch handeln. Ja. Da verstehe ich, dass er da richtig sauer, also war richtig sauer. Mhm. Also ähnlich sauer als damals in Ambri, aber nicht ganz so sauer.
Er hat gewisse Worte nicht 25 Mal in den Mund genommen.
Wir haben es nicht gehört.
Ja, und aus unserer Position war es weder zu hören, noch waren seine Lippen so zu lesen, wie es bei dem Spiel damals war, wo man ganz deutlich erkennen konnte.
Aber die Taktiktafel ist geflogen.
Das
habe ich auch gesehen.
Und diesmal nicht aufs Eis, dem Schiedsrichter hinterher, sondern hinter die Bank. Also.
Ja, also wenn man mal über die Schiedsrichter kurz sprechen will, dem Sebi ist das öfter aufgefallen als mir tatsächlich noch. Aber es
das wundert mich jetzt irgendwie nicht.
Ja, nachdem er mich darauf aufmerksam gemacht hat, ist es natürlich mir auch immer sofort ins Auge gefallen. Die Linesmen haben unheimlich lange beim Einwurf der Bullies gebraucht. Also ich weiß nicht, was die da versucht haben. Ich hatte dir aber gesagt, der Linesman, der dafür verantwortlich war in der Regel, der war das erste Mal, also den habe ich vorher nie wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob der überhaupt ich vorher schon mal, aber der steht auch nicht in der Liste, in der offiziellen Liste der DEL drin. Der scheint neu dazugekommen zu sein. Irgendwie der zweite, hört's der zweite oder keine Ahnung, ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm. Insofern, ja, Schiedsrichter sind die letzten Tage irgendwie auch ein bisschen ins Gerede gekommen. Da gab es ja sogar das Statement der DEL, dass da richtig schlimmer Fehler passiert ist bei den Schiedsrichtern im Spiel, glaube Straubing gegen Bremerhaven war das, ja. Als da ein Tor nicht gezählt wurde und deswegen das andere zählte oder irgendwie, ich habe das Spiel leider nicht gesehen, ich habe es nur in der Zusammenfassung gesehen, da war das ganz in der Entstehung natürlich nicht ganz so dramatisch, wie es dann in Wirklichkeit im Spiel war.
Ne? Na gut, ich meine, die haben das Tor gemacht. Mhm. Die haben, also ich glaube, die Dramatik war halt einfach, dass sie sich auch selber auf dem Video angeschaut haben und trotz des Videos, das wir jetzt hier mittlerweile wahrscheinlich alle schon irgendwo gesehen haben, haben die Schiedsrichter gesagt, nein, der war nicht drin.
Okay.
Und das ist halt. Ui, das ist halt eine Sache. Aber die Spielunterbrechung, warum sie sich das angeschaut hat, das war dann wirklich das Straubinger Tor. Mm,
ja.
Und also in der Bremerhavener Situation wäre das ganz spannend, gerade gegen Straubing vielleicht auch wirklich die Punkte, die sind wichtig. Also
ja.
Da geht es um direkte Playoffs, Pre-Playoffs.
Da sind die nicht auch ziemlich auch Punktekonkurrenten direkt im gegeneinander in den Straubing in
der Stadt aktuell. Jetzt aber durch den Straubinger Sieg gerade so nicht mehr, aber das wäre interessant. Also jetzt habe ich aber auch gesehen, die Nürnberger haben sich schon wieder auf Platz 6 hochgezogen.
Über die Gesamtliga reden wir ja gleich.
Da wäre mir der dritte Platz fast schon lieber, dann wird uns Bremerhaven wirklich aus dem Weg. Ich will da nicht wieder. Also ich mag die Bremerhaven, ich bin gern da oben, aber so Playoff-mäßig so oft dahin fahren in so kurzer Zeit.
Ja, ist eine ganz schöne Tour für euch.
Ja, für wobei, ich sag mal so, für Bremerhaven ist es schlimmer. Also diese Bustouren, die da machen, da möchte ich nicht drin sitzen. Da hat es München tendenziell ein bisschen einfacher, wenn vielleicht auch nicht ganz
so klimafreundlich. Ja. Aber wenn ihr mit dem Radio über Wiesenfeld da hochfahrt, seid ihr auch geflogen? Nee.
Nee, wir fahren meistens bei den Fans irgendwo mit. Also entweder Bus, Zug, Auto. Grüße an den Erik mal so nebenbei.
Kleiner Fun-Fact, Sibi, sag's mir, wenn's falsch ist, aber die erste Radio über Wiesenfeld-Sendung, die kam ja auch wirklich aus der Kurve von einem Klappstuhl.
Ja.
Na, ist richtig, gell?
Ja.
Aus der Kurve für die Fans, nur so nebenbei. Der Claim ist durchaus, da ist ganz viel Fahres dran.
Ja.
Ich würde ganz gern zwei Sachen zum heutigen Spiel Wolfsburg gegen München noch reinschmeißen. Und zwar erstmal, wenn diese Statistik, wie ich sie gerade gefunden habe, stimmt,
Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein bei Statistiken im deutschen Eishockey, wann man die wo findet. Aber laut der Statistik, die ich hier habe, war das heute das 66. Duell zwischen Wolfsburg und München ligaübergreifend. Es war der 30. Sieg für Wolfsburg. München hat 29. Es gab wohl auch mal 7 Unentschieden damals noch in Niederungen der unteren Klassen. Das heißt also, mehr Wolfsburger Siege als Münchner. Sollten wir bitte ganz schnell ändern, lieber EHC, bestenfalls in den Playoffs. Und zweites Thema, heute historisches für Henrik Haukeland, das erste Mal mehr als 2 Gegentore kassiert in der deutschen Eishockey-Liga und dann waren es gleich 4. Das, da muss man auch Wolfsburg dann Respekt zollen, weil Haukeland ja wirklich bisher souverän ersetzen, ist definitiv eine Untertreibung.
Das war mein Punkt so nach dem 3-1, wo ich gesagt habe, das Spiel ist gelaufen.
Ja.
Also Haukeland holt sich höchstens noch das zweite und dann lassen wir das hier auslaufen. Aber, und auch das muss man ansprechen, beim vierten Tor hat er dann nicht gut ausgeschaut.
Absolut und, richtig.
Ja, er hatte heute ein paar gute Saves, aber es war heute auch nicht sein bester Tag. Aber nach im 15. Spiel, bitte.
Ja, selbst Strahli hat also immer mal eine Auszeit.
Nach 14 Megaleistungen gegen anderes Top-Team. Das,
Dazu möchte ich noch, ich bin ja ein Toto Reck, das dritte Tor geschossen. Also ich war heute sehr zufrieden mit diesem Punkt.
Ja, ich hatte übrigens, das kann ich dir nachher nochmal schicken, mit Toto Reck auch gesprochen. Ich wollte jetzt bloß nicht zu Wolfsburg-lastig sein, was die Interviews angeht. Wir können das mal in einem der nächsten Podcasts, vielleicht in unseren beiden, wenn wir beide wieder dran sind, da können wir das nochmal einspielen. Er war auch sichtlich glücklich, dass er wieder getroffen hat. Also dieses Spiel verlangt natürlich wirklich auf Wiederholung und ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet oder angekündigt, ich hätte nichts dagegen, wenn sich dieses auch in den Playoffs nochmal, diese Begegnung nochmal wiederholen würde. Ich weiß gar nicht, wann wären wir denn frühestens zusammen, wenn es jetzt...
Jetzt haue ich nämlich einen raus. Ich glaube, dass wir im Finale wieder aufeinandertreffen.
Das wäre die
Hot-Take 21:01.
Was gleichzeitig bedeuten würde, dass Berlin im Viertelfinale rausfliegt.
Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Wir haben vorhin, Sebi und ich, wir haben ja vorhin auch ein bisschen darüber gesprochen, auch auf der langen Fahrt von Berlin nach Hause am Freitag haben Marcel und ich darüber gesprochen. Die Berliner haben eigentlich in dieser Saison bis auf einen etwas holprigen Anfang überhaupt keinen Einbruch gezeigt. Die haben, selbst nachdem sie durch Corona etwas geschwächt waren, sind die voll wieder zurückgekommen, als hätte es Corona gar nicht gegeben, als hätte es diesen Einbruch nicht gegeben, als der Niederberger war noch weg, der Nöbels war noch nicht da wieder, der kam jetzt erst zum Grizzlies-Spiel wieder zurück aufs Eis und trotzdem haben die so weitergespielt, wie man es kannte von denen. Also das ist ja wirklich ganz kurzem, holprigen Anfang, ein Startziel, Sieg oft, zumindest was die Hauptrunde angeht, und das bleibt auch dabei. Ich persönlich glaube nicht, dass dass da noch jemand den Hauptrundensieger macht.
Das habt ihr uns heute kaputt gemacht.
Ja, wahrscheinlich. Aber ist auch okay. Wir werden es ja auch nicht mehr. Also.
Ja, aber wir hätten noch die Chance gehabt mit dem Sieg heute und noch einem Spiel in Berlin.
Ja, ihr trefft nochmal auf die,
ja, stimmt. Ja, wir hätten da nochmal ordentlich rankommen können.
Ja. Ja, kein Problem.
Alles das gut. Heißt, wir sind jetzt schon im Themenkomplex Groß-DEL. Ja, sind wir jetzt eigentlich angekommen, wenn man es genau nimmt.
Hast du noch was zum Spiel, außer dass der Daumen wieder ein geiles Spiel gemacht hat? Ich würde es nur nochmal...
Ich würde tatsächlich, obwohl es hätte vorhin besser gepasst, aber mir fällt es jetzt erst wieder ein, der Murray ist ja mal wieder aufgefallen durch etwas, wo wir beide uns angeguckt haben auf der Kommentatorentribüne, wo wir nicht so richtig wussten, was hat ihn jetzt wieder geritten, indem er da auf Daubner war das, ne?
Kastner.
Auf Kastner eingeschlagen hat. Marcel, vielleicht hast du von deiner Position aus mitgekriegt, wo da die Ursache war. Wir haben gerätselt, also, was ist denn jetzt?
Also die Ursache habe ich auch nicht mitgekriegt. Ich war dann auf die Scheibe fokussiert und ich sehe da nur, wie auf einmal der Wolfsburg Handschuhe wegschmeißt und auf den Kastner einhaut.
Ja.
Und als ich Kinder bei Murray war okay, alles klar, was hat dann jetzt schon wieder? Ja. Er ist ja sowieso einer, der sich gerne mal dazu hinreißen lässt. Das hat man ja auch schon mit Mark Over von den Hain. Dass er dann einfach mal loslegt, ohne den anderen zu fragen. Also, Naja.
Ja, der das ist eine schöne Aussage, ohne den anderen zu fragen. Du, Entschuldigung, darf ich dir eine betonieren? Das fände ich ehrlich, da möchte ich einen Cable Guy haben, wenn die Frage kommt.
Ja, gut, aber bei so einem Fight ist man sich normalerweise einig, dann schaut man sich an, dann wird genickt, dann gehen die Handschuhe weg und dann geht's los. Also da, ja. Und das war ja nicht. Also auf einmal hatte Kastner Fäuste am Helm und also ja.
Ja, also ich weiß nicht, ob während des Spiels irgendeine Aktion war von Kastner gegen Murray oder gegen einen anderen Spieler, für den sich Murray verantwortlich fühlte. Den Check davor, das kann es nicht gewesen sein. Ja. Der ging ja an D'Souza, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Der kam aber von irgendjemand anders. Der war auf jeden Fall nicht von Kastner.
Genau. Und insofern. An der Stelle, da ist halt für mich dann die Frage, so aus dem ganzen Ding raus, warum hat Kastner dafür überhaupt 2 Minuten bekommen? Der hat ja kein einziges Mal zurückgeschlagen. Der hat die Hände vors Gesicht und ist auf die Knie gegangen und gut war's. Also der wollte sich da eigentlich überhaupt nicht einmischen in diese Geschichte.
Ja, interessant ist halt auch, Murray wurde ja natürlich auch in der Presse gefragt, weil diese ganze Geschichte mit der Sperre nach diesem Spiel gegen Köln war das, glaube ich, als er sich da mit dem Oliver in die Haare gekriegt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und er dann noch meinte, er müsse dann auch noch mit dem Schiedsrichter rumdiskutieren und hat dann gleich nochmal eine Spielsperre dafür gekriegt, eine Spieldauer, und anschließend dann auch noch, weil es so schön war, nochmal eine Spielsperre zum Nachdenken. Und danach wurde er dann halt gefragt oder von der lokalen Presse und sagte dann auch, ja, das ist schon wirklich, das muss ich ein bisschen besser in den Griff bekommen, diese Undiszipliniertheiten, aber es hat dann genau ein Spiel gereicht. Also ich meine, das ist schon einer, der sich für die Mannschaft einsetzt, ne? Aber da diese spezielle Szene, ich habe nicht so richtig gesehen, was da jetzt die Ursache sein könnte. Vielleicht frage ich ihn beim nächsten Mal noch.
Ja, Gilbert, unter uns Klosterschwestern, wir beide sind große Freunde vom Lawnmower 4.0 von Manscaped, dem besten wasserdichten Intimrasierer aller Zeiten, oder?
Auf jeden Fall.
Aber was man natürlich sagen muss, das ist Trockenrasur. Wenn ich dir jetzt sage, dass es etwas Neues für die intime Nassrasur gibt.
Dann möchte ich jetzt schon mal mehr wissen, weil wir kennen nur die Trockenrasur.
Ganz genau, nämlich ganz neu im Sortiment von Manscaped ist das Ultra Smooth Package. Das beinhaltet ein sanftes Peeling für den Intimbereich, den Crop Exfoliator. Damit bereitet man quasi die Haut so ein bisschen drauf vor auf die Rasur. Dann gibt's das Crop Gel, ein transparentes Rasiergel. Ne? Das ist dann die Vorbereitung auf das Prozedere. Und ganz neu mit dabei ist The Crop Shaver. Das ist der Nassrasierer für den Intimbereich. Der wurde speziell eben für die Leistengegend entwickelt. Er verfügt über 3 Präzisionsklingen mit extra breitem Gleitstreifen und einem schwenkbaren Kopf. Das heißt, du kommst wirklich an alle Stellen richtig gut hin. Also das ist mal wieder High Class von Manscaped.
Hört sich auf jeden Fall gut an, aber jetzt hast du 3 Sachen aufgezählt, aber so wie ich unsere Freunde kenne bei Manscaped, kann das nicht alles gewesen sein.
Natürlich nicht. Ne? Also ihr bekommt noch 6 Ersatzklingen dazu, kostenfrei mitgeliefert und ein passendes Aufbewahrungsetui für den Rasierer. Dementsprechend hast du vollkommen recht, so ein Package muss abgerundet werden.
Das haben sie mal wieder geschafft. Da müssen wir gleich mal schauen, was das im Onlineshop kostet, aber ich bin mir sicher, dass unser Code da auch gelten wird, oder?
Natürlich gilt der Packmas21 ist der Code im Manscaped Shop. Damit spart ihr 20%, bekommt auch noch versandkostenfreien Einkauf. Und was mir an der Stelle noch wichtig ist zu sagen, alle Produkte sind vegan, also komplett pflanzlich. Es gab keine Tierversuche dabei und alle Produkte sind auch sulfatfrei.
Da sind wir ganz besonders stolz drauf, so einen Partner zu haben, der sich ja nicht nur um das Thema Hodenkrebs ja auch kümmert, sondern eben auch da up to date ist, was die Lage, sag ich mal, auf dem Planeten angeht.
Genau so ist es. Also, Packmas21, klickt euch rein, spart und gönnt euch dieses Performance-Upgrade von Manscaped. Dann würde ich ganz gern, bevor wir dann so richtig so uns die Gesamttabelle mal angucken, weil wir sind jetzt auf der Zielgeraden der Hauptrunde, würde ganz gerne das Thema hier auf den Tisch bringen, wo viele wahrscheinlich drauf gewartet haben und wo wahrscheinlich ganz Eishockey Deutschland drüber diskutiert. Nein, natürlich ist noch nichts offiziell, aber wenn es der Kollege Bernd Schwickerath in seiner Funktion als Mitarbeiter der Rheinischen Post vermeldet, dann ist da sehr, sehr viel Fleisch dran. Und es geht natürlich um Philipp Gogula und den bevorstehenden Rückwechsel zur Düsseldorfer EG. Und bevor der Münchner Senf dazu abgegeben wird, würde mich der Wolfsburger Senf dazu interessieren. Wie habt ihr das aufgenommen? Was sind so eure Gedanken dazu, Marcel und Sven?
Also bei mir ist es so, der Gugula ist ja, glaube ich, war dann in Köln, in Düsseldorf und dann nach München. Also ein Wechsel zu einem Top-Club, um da vielleicht auch nochmal den Meistertitel abzugreifen, weil das mit Düsseldorf vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, fand ich jetzt erstmal sinnig.
Das ist schon eine Weile her, dass du noch Meister
warst. Und insgesamt eigentlich ein Zurückweggefühl, dass es als München als Ausflug gesehen hat, ist jetzt eine Vermutung, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie seine Punkte-Stats aktuell sind, hat wohl jetzt in den Top 10 mal ein Tor gemacht oder so, das erste, ein richtig schönes, ja, spannende Assist. Personalie.
Es war der Assist.
Der Assist, okay.
Ja, also aus meiner Sicht, ich glaube, die Tage werden so oder so gezählt in München, weil ich habe den Wechsel nach München sehr gut verstanden, weil er aus einer Saison aus Düsseldorf weggegangen ist, die wirklich hervorragend war. Der hat in einer super Reihe gespielt, hat da wirklich auch unheimlich gescored, hat einen guten Stand in der Mannschaft gehabt, hat also wirklich war ein vollständiger Spieler und deswegen natürlich auch für München interessant. Muss aber sagen, dass ich, nachdem er dann nach München gewechselt hat gewechselt ist, ich eigentlich die ganze Zeit über eher enttäuscht war von seinen Leistungen, die er in München gebracht hat. Er war ja auch verletzt teilweise, aber es kam nicht wieder das zurück, was man in Düsseldorf von ihm erlebt hat. Vielleicht ist das auch so die Außensicht, aber wenn ich so euch in eurem Podcast so ein bisschen verfolgt habe, ist das ja scheinbar auch so ein bisschen die Innensicht aus von euch, die ihr da viel näher dran seid und viel mehr mitkriegt. Und er wirkte auch immer, ich weiß nicht, also ich meine, er hat sowieso so eine Physiognomie, sage ich jetzt mal, die nicht besonders viel Freude rausschreit sozusagen, ja. Also er wirkt immer so eher so traurig von seiner Art und wie er so rüberkommt. Aber ich finde, das Ganze ist in München noch mal mehr geworden. Also ich habe nie so diese Spielfreude erlebt, die er in Düsseldorf teilweise hat.
Das hast du eigentlich dem Sebi gerade die wunderbare Bühne bereitet.
Soll ich das jetzt, also ich habe es ja schon noch ein paar Mal, also an den Punkten, die er in München gesammelt hat, liegt es nicht. Also er hat laut, wenn man jetzt nur die Tabellen hernimmt und wie viele Assists und wie viele Tore hat das schon funktioniert, was Philipp Gugula in München gemacht hat. Ich habe mich damals gefreut, als er zu uns gekommen ist, weil man hatte natürlich die vergangene Saison von Philipp Gugula in der Ding Stürmer des Jahres. Mhm. Er war echt super drauf in Düsseldorf. Also er hat da wirklich Bombenspiele hingelegt. Der hat da Alleingänge gezogen, der ist gelaufen, der hat Sachen ausprobiert. Und dann dachte ich mir, ja, guter deutscher Spieler auf dem Markt, nach München, will nochmal Meister werden, alles in Ordnung. Im Hinterkopf hatte ich aber auch noch die Zeit, als er in Köln war. Und da hat er richtig Video-Highlights auch rausgebracht im Zusammenspiel mit einem anderen Spieler, mit Patrick Hager, der schon in München war. Mhm. Die Haie-Fans mögen sich erinnern, das war die Zeit, als er noch erfolgreicher war.
Das ist aber lange her.
Prost.
Ja. Genau, aber und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn die das in München genauso machen, weil die zwei, die haben ja Konter gefahren, die haben sich da durchgekämpft, es war echt ein gutes Duo. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, und dieses Hager-Elis funktioniert auch super. Und wenn du da jetzt halt noch so einen Spieler dazu holst, wie Gugula, das wird, also eine bessere deutsche Reihe kannst du in der deutschen Eishockey-Liga nicht zusammenstellen. Nee, wie du sagst, also eigentlich hat er vom ersten Moment aus traurig gewirkt und in jeder Situation und so dieses wirkliche Philipp Gugularische, was man so von früher von ihm kannte, von davor, das sich jeder von uns gewünscht hat, dass er zeigt, das hat er in der Zeit, in der er da war, jetzt genau einmal wirklich krass gezeigt. Ja, und dann geht das gleich mal bei Magenta Sport für diesen Assist auf Platz 1, weil es halt einfach dieser geniale, diese genialen Spielzüge waren, die man eigentlich immer kannte. Und ja, es ist fast schade, aber wenn man wirklich glaubt, dass er jetzt geht, ich meine, er hat ja bei Magenta darauf geantwortet, vor der Saison ist er schon von der Presse nach Schwenningen versprochen worden, jetzt halt nach Düsseldorf. Die andere Frage, diesmal scheint es ja wirklich gut, scheinen die Quellen ja auch bessere zu sein. Und seit das durchgesickert ist, also genau zu dem Zeitpunkt, als es durchgesickert ist, dass Philipp Gogula angeblich nicht mehr für München spielt in der nächsten Saison, spielt Philipp Gogula genau das, was wir eigentlich die ganze Zeit von Philipp Gogula hätten sehen wollen.
Regel hat bei uns in der WhatsApp-Gruppe, der ja heute nicht dabei ist, der darf sich ja heute einmal den faulen Lenz machen. der hat gemeint, ne, wahrscheinlich ist es dieses Befreitsein, ne, Zukunftsplanung ist geritzt. Ne, es gibt ja da auch psychologisch eine gewisse Sicherheit, aber auch mit dem Wissen, jetzt muss ich nochmal richtig aufdrehen, weil jetzt ist meine vielleicht letzte Chance, den Titel zu holen.
Der geht angeblich nach Düsseldorf zurück. Das ist seine letzte Chance.
Ja, also ich meine, Niki Mond macht ja da als sportlicher Leiter in Düsseldorf eigentlich einen ganz guten Job, wenn man die Düsseldorfer EG in dieser Saison, die ja wirklich hart ist für die, wenn man sieht, dass das eigentlich eine relativ große Organisation ist mit die Halle brauchen sie zwar nicht bezahlen, aber es ist, wie gesagt, die Organisation ist relativ groß und wenn man sieht, mit welchem Kader er das Ganze da aufgestellt hat und wo die jetzt stehen in der Tabelle, ist glaube ich, das Beste, was man hat machen können in so einer schwierigen Lage und das Ganze, ohne sich finanziell zu übernehmen, wie ein paar Kilometer rein aufwärts, sagt man, glaube ich, wo es eben nicht so gut funktioniert und die da naja, bis vor kurzem noch um den Klassenerhalt gekämpft haben. Insofern ist das natürlich auch ein cooler Move, den wieder zurück nach Düsseldorf zu holen, weil der wird in Düsseldorf mit Sicherheit eine andere Funktion bekommen, als er sie in München hatte.
In München ist er halt einer von vielen. In Düsseldorf wird er wieder der Captain sein, also ist nicht Captain mit C auf der Brust, aber einer sein, der Führungsspieler. Und das ist ein wichtiger Schritt. Ich sag mal so, Philipp Gogula hat sich in diesen letzten Tagen in Düsseldorf sehr beliebt gemacht, glaube ich, insgesamt, weil Fakt ist, er hat wohl den Vertrag bei der DEG unterschrieben oder er ist zumindest ausgehandelt, also die Rückkehr ist perfekt. Am Freitag schenkt er dem KIC mal schnell zwei Buden ein. Geht schlechter, würde ich mal sagen. Obwohl wir auf unseren Packmas-Account eine Nachricht bekommen haben von einem DEG-Fan und ich zitiere wörtlich zum Thema Gogula, bitte nicht.
Ja, vielleicht hat er die letzten zwei Jahre nur beobachtet von Gogula.
Möglich wär's. Das war wieder so ein Kandidat, der kein Gesicht als Foto hat, sondern nur das DEG-Logo. Ja. Also, deswegen kann ich es leider nicht beurteilen. Nein, aber wie gesagt, eine spannende Sache. Und wenn es denn so kommt, es könnte eine Win-Win-Situation sein. Glaube ich, können wir so stehen lassen. Sollen wir mal auf die Tabelle blicken oder mal so ein bisschen philosophieren über den Stand der deutschen Eishockey-Liga? Köln ist vielleicht gar nicht so ein schlechtes Stichwort. Ich würde da tatsächlich ganz gerne mal kurz einen Blick drauf werfen, bevor wir in uns bekanntere Sphären schauen. Oh Gott, das klingt ganz schön arrogant, gell? Man darf immer arrogant sein. Nein, es ist ja so, die Kölner Haie haben ja mitunter die meisten Spiele absolviert. Nein, sie haben die meisten Spiele absolviert in dieser Liga, nämlich 53. Das heißt, sie haben nur noch drei Spiele übrig. Das sind Tabellenzwölfter. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, gegen wen die Kölner Haie noch spielen. Das ist auswärts Augsburg, auswärts Bietigheim, zu Hause Ingolstadt.
Ja, unangenehm. Auf jeden Fall. Ingolstadt da wahrscheinlich noch der leichteste Gegner, in Anführungsstrichen, wenn man sieht, wie die letzten 5-6 Spiele gespielt haben, zumindest. Bietigheim ist erstaunlich stark. Also ich bin von Spieltag zu Spieltag immer mehr überrascht, wie die jetzt aufspielen zum Ende der Saison. Würde mich nicht wundern, wenn die auch sogar sich ins Viertelfinale spielen. Im Moment sind sie auf Platz 10, das heißt Pre-Playoff-Plätze. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass sie auch ins Viertelfinale gehen. Und ein bisschen erinnert mich tatsächlich Bietigheim an die Fishtown Pinguins, als die in die Liga kamen für die Freezers. Haben ihre Schwierigkeiten gehabt, zwischendurch vor allen Dingen Corona geschwächt, zweimal, und sind aber danach wie die Feuerwehr am Spielen, haben zwei Reihen, auf die sie sich verlassen können. Wenn der Gegner die beiden Reihen ausschalten kann, dann wird es schwierig für die Bietigheim Steelers. Aber ansonsten ein Team, was mich wirklich überrascht und was mich auch freut, dass die jetzt eben nicht um den Abstieg kämpfen, sondern dass die tatsächlich um den Einzug in die Playoffs spielen.
Und das war ja lange Zeit nicht zu erwarten. Ich glaube, das sah ja lange Zeit so aus, als ja, okay, kurzes Gastspiel, schön war es und tschüss. Für solche Underdogs freut es mich tatsächlich, wenn sie dann, ich sag mal, die Experten eines Besseren belehren. Ich bin dann nur gespannt, wie es im nächsten Jahr dann ist, ne? Weil dann wirst du eben nicht mehr als der freche Aufsteiger oder den zu unterschätzenden Aufsteiger einsortiert, sondern dann bist du halt, ich will jetzt nicht sagen gestandenes DEL-Mitglied, aber dann bist du einer, ja okay, fahr mal nach Bietigheim und nehmen wir die ernst. Mhm. Ist dann eine andere Geschichte.
Ne? Ja, bei Bietigheim muss man vielleicht ergänzend auch noch dazu sagen, die haben in der ganzen Liga den kleinsten Etat. Also nach den Fischtown Penguins insofern auch nochmal da. Chapeau für die Leistung, die sie da gebracht haben.
Moment, da muss ich jetzt ganz kurz aus reiner Ding generell den allerniedrigsten Teil der ganzen Liga immer zu jeder Zeit und egal wie niedrig er ist, wenn der Schnitt bei 1 Euro wäre, hätten die weniger als Augsburg.
Ja, aber da bezahlen ja die Fuggers noch. Die haben ja lebenslanges Wohnrecht in ihrer
Arena. Das ist, aber es ist nur, ich möchte nur die Augsburger Argumentationskette hier mit reinbringen.
Hör auf, wir verscherzen es uns mit dem Alex Kunz.
Nein, gar nicht.
Du kriegst ihn nie wieder.
Gar nicht. Der kommt gern zu uns.
Ja. Ja, den habe ich übrigens in Berlin, haben wir den auch getroffen. Der ist da überraschend eingesprungen für den eigentlich angesetzten Dennis Schulz, der da kommentieren sollte. Ist immer wieder eine Freude, mit Alex zu tun zu haben, sei es remote, so wie wir das immer machen mit dem Podcast, oder eben dann auch mal direkt in der Arena zu treffen.
Ja, Alex Kunz hat es ja geschafft in der vergangenen Woche. Liebe Grüße an dieser Stelle. Er hat ja das, was wir heute machen, hat er in zwei Etappen gemacht. Er hat den Packmas Overtime Crossover quasi letzte Woche schon vorgelegt.
Vorgezogen. Genau.
Chapeau, Grüße, lieber Alex Kunz von Magenta Sport. Immer wieder gern gesehen ist es bei euch eigentlich auch stammtischig eher? Oder wie würdet ihr euch beschreiben, liebe Wolfsburger Kollegen?
Wie meinst du jetzt im
Podcast? Also so die Runde hier. Bei uns ist ja immer so ein bisschen dieses Stammtisch-Flair. Jeder macht sich gefühlt ein Bier auf. Der eine öfter, der andere weniger.
Ja, also ich sag mal, in Norddeutschland wird natürlich nicht so viel Bier konsumiert wie bei euch in eurer Region. Mit
Korn. Keine Ahnung.
Nee, also wir sind dann eher so die kühlen Norddeutschen, auch wenn ich da gleich wieder Schelte kriege aus ganz Norddeutschland, da oben von der Küste. Aber tatsächlich wird bei uns nicht so viel Bier konsumiert. Aber ja, wenn ihr da seid.
Weniger dann, Brauereien als wir wahrscheinlich.
Ja. Das wird dem Sporn könnte schon laufen. Ich war in der Drittelpause vorm Stadion am Bierstand, hat man geschaut, was da los war. Da ist wirklich wenig Bier gegangen, aber sehr viel Korn. Mhm.
Komm mal zurück, weil wir ja langsam so ein bisschen auch zeitlich so ein bisschen Richtung Zielgerade einbiegen. Wir waren gerade in der Abstiegszone. Ich würde mal in dieser Konstellation, wie gesagt, Samstag, 20.03., jetzt 21:20 Uhr. Wer steigt aus der deutschen Eishockeyliga ab? Hot Take.
Schwenningen.
Krefeld.
Ja, also ich, so leid wie es mir für diese Arena tut, ich würde auch sagen Krefeld. Das sieht einfach, wenn man sieht, was da so im Umfeld um Krefeld herum passiert ist, ist der Stadionsprecher zurückgetreten, wird der langjährige Stadionsprecher, muss man sagen, der da wirklich Leib und Leben rein investiert hat in den Verein, der kann das nicht mehr, also so sinngemäß mit seinem Gewissen vereinbaren, und er kann das nicht mehr guten Gewissens vertreten, und deswegen würde er zurücktreten. Das haben sie über die Krefeld Penguin Hot Homepage haben sie das veröffentlicht. Fand ich ganz fair, dass sie das auch auf der eigenen Homepage veröffentlicht haben, weil es schon zwischen den Zeilen sehr, sehr kritisch war, was er da zum Besten gegeben hat. Insofern, ich weiß nicht, also dieser ganze Club, vielleicht ist es wirklich so, dass es für die mal gut ist, wenn sie durch mal 1 oder 2 Jahre in der zweiten Liga sich ein bisschen neu formieren können. Da ist einfach so, über die letzten 5, 6, 7 Jahre so viel schiefgelaufen in Krefeld, obwohl der Standort wirklich super ist. Ich finde die Arena klasse. Die haben dann noch gleich gegenüber diese Rheinlandhalle, wo die Oberligamannschaft von denen spielt. Die machen eine super Jugendarbeit. Stütze, glaube ich, kommt von da. Und diverse andere Spieler, die da ihre Jugend verbracht haben. Aber es ist einfach kaum noch zu ertragen, wenn man sich, wenn man diesen Sport mag und wenn man sieht, was da teilweise abgelaufen ist in den letzten Jahren, dann ist vielleicht so ein Resettle auch mal angebracht für den Standort.
Und dann könnten sie ja nächstes Jahr Meister werden, was sie ja eh vorhatten. Halt in der zweiten Liga, aber es ist...
Sie haben ja nicht gesagt, in welcher Liga sie Meister werden, oder?
Ja.
Willst du Krefeld oben sehen, musst du die Tabelle drehen.
Ja, also wir kennen auch noch Zeiten, da hat man das über Wolfsburg auch gesagt. Die Saison nach Pavel Groß-Weggang war tatsächlich auch so, wo wir da lange Zeit mit dem letzten Platz gekämpft haben, auch mit Krefeld und Schwenningen. Aber da war ja ein Abstieg noch nicht sozusagen die Konsequenz daraus.
Also ich sag mal so, aus näherer Vergangenheit hätte ich natürlich eher gesagt, dass Iserlohn absteigt, aus gewissen Gründen.
Aus Gründen.
Aber ich glaube auch nicht, wie Sven das eben schon gesagt hat, dass Krefeld sich irgendwie noch retten kann. Jetzt haben sie heute 6-2 in Nürnberg verloren und davor auch irgendwie immer 7 Gegentore gekriegt, nicht viel. Und wenn du da irgendwie alles geben willst, um die Klasse zu halten, dann musst du hinten auch konsequenter die Tore verteidigen.
Ja, auch die ganze Körpersprache der Spieler, sei es in den Drittelinterviews oder sei es am Ende der Spiele. Also ich kann mich an wenige Spiele in den letzten 10, 15 Spielen erinnern, wo ein bisschen Freude kam. Jetzt mal abgesehen davon, dass man nach einem 7-1 natürlich nicht besonders erfreut ist, aber da wird dann, das war scheiße, das war nicht das, was man spielen muss, um überhaupt in der Liga zu bleiben, und solche wirklich völlig konsternierten Wortmeldungen kamen da, und das sagt eigentlich schon ziemlich viel über die Lage in der Kabine aus, glaube ich.
Ja, absolut. Lass uns vielleicht noch ein Stück höher blicken. Kampf um die Pre-Playoffs, da ist ja noch so ziemlich alles drin. Sogar die Kölner Haie können theoretisch da noch irgendwie reinflutschen.
Muss jetzt nicht sein, aber...
Aber ich sage mal, der Kampf um... Also wahrscheinlich in den Pre-Playoffs, das wird sich entscheiden zwischen Straubing, Bremerhaven, Nürnberg, Düsseldorf, Ingolstadt, Bietigheim, Augsburg, vielleicht noch mit Abzügen Köln. Illustre Runde. Aber ich glaube, lass uns vielleicht dieses Mittelfeld überspringen und nochmal ein Stück nach oben gucken. Ich glaube tatsächlich, mit Blick auf das momentane Leistungsniveau, dass wir die drei Champions League-Teilnehmer aus der Hauptrunde fix wissen. Ich glaube persönlich nicht, dass mit dem Straucheln, was mit dem Gefieder aus der Quadratestadt momentan das oder was denen da widerfährt, dass da ernsthaft nochmal so, also die haben ja noch 9 Spiele, aber die taumeln halt schon ziemlich. Mhm. Und dass wir da nicht ganz falsch liegen, dass da viel im Argen liegt. Wir haben eine Nachricht bekommen von einem Mannheimer Hörer tatsächlich, also ein Mannheimer Hörer, der den Münchner Podcast anscheinend hört. Also Chapeau erstmal, das ist ja quasi eine Adelung. Der hat gemeint, er gibt es ungern zu, aber wir hätten mit unseren Gefühlen tatsächlich recht, dass dann momentan so gut wie gar nichts mehr passt. Mhm. Und deswegen wäre mein Hot Take in Anführungszeichen, wir wissen, die Top 3 der DEL safe. Die Reihenfolge kann man nochmal drüber reden, aber ich glaube, wir haben sie safe. Und das in Berlin, ja. Wolfsburg, München.
Ja, würde ich gerne unterschreiben. Allein aus Wolfsburger Sicht wissen wir natürlich, dass Pavel Groß selbst in dem Jahr, wenn sicher ist, dass er weggeht und dass er aus Mannheim weggeht, scheint relativ sicher zu sein, auch wenn der Vertrag eigentlich nur länger geht. Und trotzdem hat er immer noch irgendwie... Also wir aus Wolfsburger Sicht trauen ihm immer noch zu, das Ruder auch nochmal rumzureißen. Natürlich scheint es so zu sein, dass da das ein oder andere Band zwischen den Spielern und dem Trainer durchgeschnitten zu sein scheint. Und nicht nur da, sondern natürlich auch mit der Clubführung und auch mit der sportlichen Leitung. Da scheint es wohl im Argen zu liegen, schon seit längerem. Aber wir wissen das selbst in der Saison, als Pavel aus Wolfsburg weggegangen ist, da haben die einen richtigen Einbruch gehabt zum Ende der Spielzeit und sind dann aber, haben sich dann über die Pre-Playoffs noch gerettet und sind dann bis ins Viertelfinale mit einer 2-Reihen-Bank sozusagen gekommen. Das war eine Wahnsinnsaufholleistung, die sie dann nochmal hingelegt haben, und dann deswegen so ganz abschreiben würde ich Mannheim tatsächlich immer noch nicht, wie du schon sagst, sie haben noch 9 Spiele, der Punkte 1 fällt, glaube ich, weg, das mit Augsburg, ne? Da heißt es zumindest, dass es möglich
ist. Ich glaube, es sind zwei Spiele gegen Augsburg, die nicht nachgeholt werden.
Okay. Aktuell. Mannheim und Augsburg.
Genau.
Es okay. sind
zwei Spiele Mannheim-Augsburg, die nicht nachgeholt
ja. werden. Ja, gut, dann sind es jetzt im Prinzip noch 7 Spiele, die sie dann sozusagen machen müssen. Ihr habt noch 6 Spiele vor den auf dem Spielplan und wir haben noch 5, wenn ich das jetzt richtig zusammengezählt habe. Also rein theoretisch könnten sie natürlich schon noch rankommen, aber es wird immer schwerer natürlich von Spiel zu Spiel, das ist keine Frage. Und ich glaube, die Grizzlies, auch wenn die dieses Jahr den Fokus natürlich auf den Pokal haben, auf die große Schüssel, aber ich glaube, man denkt auch tatsächlich schon ein bisschen über CRL nach. Ich hatte da mit einem Spieler letztens, ach ja, mit Dominik Bittner, hatten wir ja beide drüber gesprochen, ne, Marcel? Und hatten da auch mal die CRL schon mal angesprochen und er sagte eben auch, ja klar, das ist natürlich eine Herausforderung. Ihr aus Münchner Sicht kennt das natürlich gut. Ihr wisst auch, dass eine Zeit lang der Fokus bei euch hauptsächlich auf der CRL lag, deswegen ihr auch so einen kleinen Einbruch hattet dann in der Mitte der Spielzeit. Denke ich mal, dass das eine Ursache dafür sein könnte. Und das wäre was für Wolfsburg, für den Wolfsburger Standort natürlich klasse wäre, in der CRL mitspielen zu können.
Und Mannheim hat aber dafür aber ein echt leichtes Restprogramm. Schwenningen, Iserlohn, Bremerhaven, Krefeld, Wolfsburg.
Ja, gegen uns spielen sie nochmal, stimmt.
Also, da ist jetzt nur ein Gegner dabei, wo man jetzt wirklich sagen würde, da ist Mannheim gerade nicht der Favorit.
Wobei, gegen Schwenningen haben sie sich auch immer schwer getan, ne?
Ja, also für aus Münchner Sicht ist Schwenningen ja Mannheims Augsburg. Also das ist
Tja.
Das ist halt der Lieblingsderby-Gegner, der immer irgendwo unten drin steht und sich dann immer besonders aufmupft.
Also wenn es denn so kommt, wie wir jetzt, Marcel, wie siehst du das? Also, du hast vorhin nur noch genickt.
Ja, ich gebe das für recht.
Das ist sehr gut.
Bester Satz.
Genau.
Ich sage das, was er sagt.
Setzen eins.
Jawohl. Nee, aus Münchner Sicht, was ja gerne mal in der Nordkurve gesungen wird, Playoffs ohne Augsburg, das ist dieses Jahr auch möglich. Wenn es denn so kommt, wie wir denken, dann kann man auch sagen, Königsklasse ohne Adler. Mhm. Zumindest mal nach der Hauptrunde.
Tja.
Ansonsten haben
auf der anderen Seite, Mannheim muss wirklich aufpassen, weil die sind punktgleich mit Straubingen gerade. Da ist nicht mal der vierte Platz gerade in Stein gemeißelt. Also
ja, eure Lieblingsgegner, ich weiß, es sind nicht eure Lieblingsgegner, aber Straubing hat sich da irgendwie so ganz langsam, heimlich, still und leise von hinten angeschlichen und sitzen den Top-Teams jetzt richtig im Nacken. Ne? Und dass die gut spielen können, das haben wir alle Mann ganz böse erfahren müssen. Ihr habt einen Shutout hergegeben und die Grizzlies haben es das auch. Also insofern eine Mannschaft, die wirklich mit Grit spielt, die sehr intensiv spielt, die gut spielen kann, die viele individuelle gute Spieler haben, deutsche gute Spieler, also zum Beispiel den Brand, top, super gefährlich, von der blauen Linie ist er immer gut für einen Treffer. Also eine Mannschaft, die man auf keinen Fall unterschätzen darf, auch wenn ich weiß, dass es nicht eure Lieblingsmannschaften sind.
Ja, eigentlich ist es Straubing uns wurscht.
Ja, ich weiß, das hast du mir vorhin ja schon erzählt.
Also Augsburg mögen wir aktiv nicht und
Straubing ist da. Ja,
die sind halt einfach da. Also so in der großen DEL-Familie, jeder hat halt so in der Verwandtschaft jemanden, der halt immer wieder kommt und
ja. Der ist nicht eingeladen, kommt aber gefühlt immer wieder.
Ja, einfach die Tür eintritt und dann sich an die Kaffeetafel
setzt. Nein, aber ich
die treten die Tür ein und schreien erstmal Ole Ole Niederbayern. Das machen wir.
Nee, ich wünsche mir wirklich ein Viertelfinale Straube gegen Mannheim. Das wird so schmutzig. Das wird
oh ja. Ja.
Ich stelle mir da gerade den Cody Lempel gegen einen Larkin vor.
Und ich frage mich, wie viele Petitionen werden dann aus Mannheim eingereicht, dass bestimmte Schiedsrichter nicht mehr pfeifen dürfen?
Ja, auf jeden Fall.
Das wird lustig. Ich kann mir das richtig vorstellen, wenn St. Dennis und Plachter gleichzeitig über die Bande hüpfen und einfach umfallen.
Oh Mann. Ja, ja, da kann sich dann Tom Pokel
mit. Und sich Neymar-mäßig viermal übers Eis rollen. Es ist,
ja, das ist bei Plachter immer, ich weiß, diesen Namen darf ich eigentlich nie nennen, aber bei Plachter ist das schon erstaunlich, so ein Riesenkerl, der so viel Gewicht aufs Eis bringt, er fällt schon sehr leicht, das stimmt.
Das nennt man Gravitation.
Ja.
Wollen wir auf die Schlussgerade einbiegen? Ich hätte noch zwei Shortcuts anzubieten.
Ja, sprich.
Zum einen, vielleicht auch aus Wolfsburger Sicht nicht ganz uninteressant, in München entsteht ja ein neues Gebäude, in dem demnächst Eishockey gespielt werden sollte. Ja. Der SAP-Garden, es gibt mal wieder eine neue Folge der Baustellen-Stories, diesmal mit Ben Smith vom EHC Red Bull München und Paul Zipser vom FC Bayern Basketball. Gibt wieder so ein paar Einblicke, wie könnte denn die jeweilige Umkleide aussehen. Ne? Immer mal wieder so gucken. Ist eigentlich ganz, ganz süß gemacht auch und ist halt immer wieder schön auch zu sehen, wie schnell das Ganze jetzt wächst. Ja, jetzt geht's wirklich nach oben, da sind die ersten Stahlträger. Würde ich ganz gerne darauf hinweisen. Das natürlich mit ganz viel Spaß und jetzt werden wir ein bisschen ernster. Eine tolle Aktion der Münchner Profivereine. Also sowohl des EHC Red Bull München als auch der Männer- und Frauenmannschaft des FC Bayern, das FC Bayern Basketball von 1860 München und Türkgücü München, eine Aktion gegen Rassismus, bewegt gegen Rassismus, Haltung zeigen, ganz, ganz groß, bitte schaut euch das an. Nie zählt so viel der viel zitierte Spruch in den Farben getrennt, in der Sache vereint, das sportartenübergreifend. Tolle Aktion, möchte ich hier einfach mal ganz deutlich sagen. So kann das funktionieren. Tolles Statement.
Jetzt vielleicht noch einen kurzen Einblick in die Wolfsburger Bubble. Wir hätten gestern einen Girls Hockey Day gehabt, also ein Nachwuchsangebot nur für die Kids, für die Mädels. Das ist leider ausgefallen, weil in Wolfsburg die Eismaschine leider defekt war.
Und zum Glück gingen sie heute wieder.
Ja, wir haben kurzfristig die von den Eismengen gekriegt. Also, das geht natürlich auch.
Haben sie die am Freitag gleich geklaut, da?
Ja.
Die braucht wahrscheinlich auch so lang für die Strecke von Berlin nach Wolfsburg, oder?
Ja, aber die hält wenigstens an in Wolfsburg. Die ICE ist ja nicht immer.
Und der Girls Hockey Day, der wurde jetzt auf den kommenden Samstag, auf den 26. verschoben.
Ja, und hier der Flo, der weiß das schon, der war ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast. Wir haben ja auch unsere Spotify-Playlist, 3&3 Stadionmusik heißt die. Und natürlich habe ich dem Flo und auch dem Sebi vorher gesagt, soll mal so einen Musikwunsch sich überlegen, den wir da auf die Spotify-Playlist mit draufpacken können.
Ja, ich habe da eben gegriffen.
Aber du darfst den trotzdem draufbringen.
Ich war jetzt gerade krampfhaft am Suchen, ob ich einen anderen nehme.
Nee, mach den so mal schlimm. Ruhig, wir haben ja gefeiert. Es war ja das vierte Tor, das war halt nicht für euch.
Nee, ich wollte wirklich Nelly the Elephant drauf haben. als Lied. Das hätte ich mir heute fürs Spiel auch gewünscht. Das wird in München als Torjingle gespielt, wenn man hochführt. Normalerweise wäre es ja von Opus Rockin' Around the World. Und wenn man hochführt, dann kommt dann gern auch mal Nelly the Elephant als Torsong. Und das ist einfach schön. Und kann man immer mal wieder zwischendurch für gute Laune.
Hast du gerade wirklich gesagt, dass Rocking All Over the World von Opus ist?
Ich keine Ahnung.
Das ist Status Quo, Rocking All Over the World.
Ja, aber gut. Status Quo ist das irgendwas, keine Ahnung. Sind das auch Österreicher? Ich weiß es nicht.
Lass gut sein.
Ich habe keine Ahnung, von wem das ist.
Also, wir packen Nelly the Elephant drauf.
Genau. Und du?
Und ich, ich glaube, ich gehe ein bisschen ins Mainstream. Ich habe das letzte Mal ja gesagt, es war eigentlich auch schon ein bisschen Mainstream, ne? Also mein letzter Call war Papa Roach, Last Resort. Das darf einfach nicht fehlen beim Eishockey. Und jetzt werde ich ganz persönlich meine Lieblingsband, von der man ja leider nicht mehr so viel hört, aus sehr traurigen Gründen. Ich würde gern von Linkin Park Faint draufhauen.
Okay, packe ich drauf. Ja, Marcel, was hast du?
Ich würde gerne von Volbeat auch ein NHL 22 Soundtrack Wait a Minute, My Girl draufpacken.
Okay, ja, und da die Grizzlies heute gewonnen haben und die Grizzlies nach dem Sieg die Raupe machen und dabei dann von Genesis I Can't Dance spielen, kommt das mal von mir drauf. Eigentlich kommt von mir so eher Hard and Heavy drauf, aber heute zur Feier des Tages im Spitzenduell packen wir das mal mit auf die Liste.
Packmas drauf?
Ja, packmas drauf. Ja, da hast du sozusagen den Bogen geschlossen. Wir wollen natürlich auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns und natürlich auch den Kollegen von Packmas gerne auf den Social Medias folgen könnt, den Podcast abonnieren könnt in allen möglichen Podcatchern und auf Spotify und wo ihr uns überall empfangen könnt. Auch Tipps und Kritik gerne auch und natürlich am liebsten Lob auch dort rüber schicken könnt. Und wir freuen uns über alles, was von euch kommt, weil das mal so ein bisschen das Feedback ist, was wir auch brauchen, was uns antreibt. Lob, aber wie gesagt auch Kritik, immer gerne her damit. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das über paypal.me/studentsforovertime machen. Und ich glaube, die Kollegen von Packmas würden auch gerne unterstützt werden. Habt ihr auch was, ne?
Also wer, ja genau, also letztendlich, wer uns unterstützen wollen würde, der findet alle Informationen auf unserer Website und das ist auf der Seite packmas.de/sponsoring. Da findet ihr alle Infos. Ansonsten gilt genauso, abonniert den Podcast, lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Und da darf ich auch in dieser Runde meinen Schlusssingsang machen, Sven?
Ja klar, wenn ich danach meinen machen kann.
Ich sag, bleibt's mental positiv, bleibt's gesundheitlich negativ und bleibt's mit Blick auf die Münchner Eishockey, naja, wobei eigentlich generell immer schön am Puck bleiben.
Ja, jetzt bimmelt es hier gerade nochmal. Ja, und das waren also Flo und Sebi aus München und der Marcel und ich bin Sven und ich sage ja am Ende immer, bleibt stabil und bis demnächst in der Arena. Ciao.
Servus. Servus. Tschüss.